Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge ABCDE HR und gleichzeitig auch zu einem neuen Jahr, nämlich 2026. Michelle hat eben schon gesagt, ich darf eigentlich nicht mehr frohes neues Jahr sagen, weil wir jetzt, wo wir das aufnehmen, schon bei am Ende Januar angekommen sind. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt. Aber weißt du was, ich sage trotzdem frohes neues Jahr. Ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg dieses Jahr.
Ja, und ich würde sagen, wir sind jetzt ja mittlerweile auch schon, ich war total überrascht, wo wir schon angekommen sind. Wir sind bei dem Buchstaben S angekommen. Also wer gut mitgezählt hat, es sind noch 7 Episoden, dann ist unsere erste Staffel einfach vollständig. Dann haben wir das ABC einmal durch.
Ja, Mann, und es ist, also wenn man so überlegt, überleg mal, wie lange wir jetzt für eine Staffel gebraucht haben. Ich glaube, wir haben das maßlos unterschätzt, wie lang dieses Alphabet ist. Aber wir kämpfen uns weiter durch. Wir werden schon ständig gefragt, was macht ihr denn bei XYZ? Du, keine Ahnung, werden wir sehen. Wenn ihr Vorschläge habt, wie immer, könnt ihr euch bei uns melden. Aber jetzt widmen wir uns erstmal dem Buchstaben S. Und da habe ich mal eine kleine Einstiegsfrage für dich, Michelle. Oh. Weißt du, wie viele Bewerbungen du in deinem Leben schon so circa rausgeschickt hast?
Tolle Frage zum Anfang. Also, auf jeden Fall schon mal 3, weil 3 Jobs. Ich kann mich aber auch an eine Zeit nach meinem Studium erinnern, wo ich sehr viele Bewerbungen rausgeschickt habe, weil, wie wir das alle kennen, Studenten ohne Berufserfahrung, schwierig. Schätzungsweise würde ich sagen, bestimmt schon so um die 15, 20 Bewerbungen. Das klingt so, wie du mich anguckst.
Das ist so lustig. Nee, weil ich habe auch mal überlegt und ich habe tatsächlich recht wenig rausgeschickt. Ja. So, das soll jetzt kein Flex sein, dass ich immer sofort genommen wurde oder so. So ist das nicht. Aber ich war mal sehr selektiv, wo ich mich bewerbe und hatte auch irgendwie nie so wirklich die Energie, mich viel zu bewerben. Aber ich kenne auch Leute, die für einen Jobwechsel über 100 Bewerbungen rausgeschickt haben. Also deswegen musste ich gerade so lachen, weil ich halt sonst immer so richtig hohe Zahlen von anderen höre und denke so, wie habt ihr das gemacht? Aber was nur mal Fakt ist, so am Anfang jeder Bewerbung steht für gewöhnlich irgendwie eine Stellenanzeige, die Bewerbenden einen Überblick über die Stelle gibt und auch einige Rahmenbedingungen klärt.
Und aktuell gibt es ja auch super viele Diskussionen, also auch unter unseren LinkedIn-Beiträgen zu diesem Thema, ob Stellenanzeigen noch so zeitgemäß sind. Da wurde zum Beispiel auch von Carmen und Janis die Fragen erwähnt, ist die Stellenanzeige in 2026 eigentlich schon tot? Also bringen die überhaupt noch was oder liest sich die überhaupt noch jemand durch?
Aber warum beschäftigen wir uns denn damit? Also warum sind Stellenanzeigen unserer Meinung nach immer noch wichtig in 2026? Also da haben wir so 3 wichtige Säulen, die für uns heute im Fokus stehen sollen.
Genau, der erste Fokus ist vor allem dass eine Stellenanzeige oft wirklich so der erste Kontaktpunkt zwischen BewerberInnen und ja, dem angebotenen Job sind. Das heißt, manchmal sogar für den Unternehmen. Also ich weiß noch, wie es bei dir ist, aber ich bin oft auch über Stellenanzeigen erstmal auf ein Unternehmen aufmerksam geworden. Das heißt, eine gute Anzeige sorgt auch dafür, dass zum einen richtige Talente erreicht werden, aber auch eben, dass man einfach aufmerksam auf das Unternehmen wird.
Und mein Lieblingsthema und unsere zweite Säule, das Thema Candidate Experience und auch Employer Branding. Das beginnt bereits in der Stellenanzeige. Also die Art und Weise, wie du die Stellenanzeige schreibst, was für Inhalte du da bereits präsentierst, wie man sich sozusagen gibt und wie die Kultur ist, das lässt sich schon da sehen. Also das beginnt nicht erst mit der Einstellung. Und die Stellenanzeige wirkt ja unmittelbar darauf, wie das Unternehmen auch wahrgenommen wird und ob sich Leute dann vielleicht auch sogar bewerben wollen.
Und die dritte Säule ist ganz klar der Fachkräftemangel, der den Wettbewerbsdruck auch einfach verstärkt. Also viele Branchen sind eben von diesem Druck betroffen und das heißt, Stellenanzeigen müssen klar sein und ansprechend sein, damit sie eben auch die Talente dann am Ende für sich gewinnen können.
Ich finde, Druck ist hier ein gutes Stichwort, weil das bringt ganz schön viel Druck auf Stellenanzeigen. Also Stellenanzeigen müssen heutzutage echt eine Menge leisten und darüber reden wir heute ganz viel in dieser Folge. Sie müssen zum Beispiel Sichtbarkeit und Reichweite erhöhen. Sie müssen natürlich auch neue Gesetze und Richtlinien befolgen, was wir heute auch ansprechen. Die richtige Zielgruppe ansprechen, Erwartungen klar kommunizieren und im Endeffekt dann BewerberInnen auch motivieren, sich zu bewerben.
Das heißt, man muss bei so einer Stellenanzeige dann doch schon so einiges beachten. Und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Das heißt, wir gucken uns heute an, ja, welche Begriffe in dem Bereich Stellenanzeigen überhaupt relevant sind, welche Rolle auch Stellenanzeigen im Recruiting-Prozess haben und wie man auch Zielgruppen besser versteht.
Und natürlich schauen wir uns auch an, was für Bestandteile hat eine Stellenanzeige und was muss man gegebenenfalls bei der Sprache, bei der Tonalität oder auch dem Stil beachten. Und dann ein ganz heißes Thema, was auf LinkedIn auch viel gesagt wurde. Wir widmen uns dem ganzen Thema Entgelttransparenzgesetz. Also seid gespannt. Am Ende haben wir auch nochmal eine Expertinnen-Talk mit der lieben Madeleine Kern, die ihr ganzes geballtes Stellenanzeigenwissen mit euch teilt.
So, bevor wir jetzt aber so richtig tief ins Thema einsteigen, müssen wir mal kurz anhalten. Also wir sprechen jetzt hier von Stellenanzeigen. Aber ich persönlich höre oft ganz unterschiedliche Begriffe. Stellenanzeige, Stellenausschreibung, Stellenbeschreibung. Leonie, bring mal ein bisschen Licht ins Dunkle.
Ich versuche dich zu erleuchten, Michelle. Ich versuche mein Bestes. Ich finde es nämlich auch manchmal sehr verwirrend. Also, das Ganze beginnt mit einer Stellenbeschreibung. Eine Stellenbeschreibung ist sozusagen die interne Definition der Stelle. Also wir befinden uns hier noch innerhalb des Unternehmens intern. Die Stellenbeschreibung wird oft zusammen mit einem Hiring Manager erstellt, um erstmal festzulegen, worum geht's denn hier überhaupt? Was soll die Stelle überhaupt leisten können? Was ist der Titel der Stelle? Was soll die Stelle machen können? Was ist das Profil? Das muss erstmal definiert werden, damit RecruiterInnen überhaupt aktiv werden können. Dann geht es in die Stellenausschreibung. Da also die formelle Ausschreibung, so hey, übrigens hier, wir suchen diese Stelle jetzt. Wir nehmen jetzt Bewerbung an. Das kann sowohl intern sein, also interne Stellenausschreibung, als auch extern. Dann hört man oft noch den Begriff Stellenangebot. Beim Stellenangebot spricht man mehr von dem Inhalt selbst. Also was bieten wir Bewerbenden? Was bieten wir dem für Aufgaben? Was bieten wir dem für Benefits sozusagen auch? Was ist so, ja, geben wir dem mit an die Hand? Das kann, wie gesagt, auch sowohl intern als auch extern sein. Und dann haben wir den Begriff Stellenanzeige. Und da geht es ein bisschen mehr um die werbliche Veröffentlichung. Also hier geht es wirklich auch um extern. Hier geht es darum, auf was für Kanälen pusht man Stellenanzeigen. Und das sind oft dann halt auch Bereiche, wo man für bezahlen muss. Also da geht es ganz viel darum, wie pusht man es nach außen, wie präsentiert man es nach außen. Das ist, ich weiß nicht, Michael, macht das ein bisschen klarer?
Ja, hier ist ein bisschen Klarheit gekommen. Es kann natürlich trotzdem einfach auch in der Gewohnheit sein, dass wir die Begriffe in der Folge vielleicht das ein oder andere Mal durcheinander schmeißen. Habt da ein wenig Rücksicht mit uns. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Begrifflichkeiten geklärt. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns erstmal an, welche Rolle eine Stellenanzeige im Recruiting-Prozess hat.
Wir haben ja eben schon mal gesagt, dass es in den meisten Fällen so der erste Kontaktpunkt oder auch die Kontaktaufnahme vor allen Dingen von KandidatInnen mit Unternehmen ist. Und das passiert meistens über verschiedene Wege. Also wie kommt überhaupt ein Bewerbender zu dieser Stellenanzeige? Wir gehen nochmal so einen Schritt zurück. Und das passiert ja oft über die klassische Google-Suche. Also ich suche einen Job, gebe bei Google ein, hey, ich will einen Job als Marketing-Experte. Heutzutage aber ja auch vermehrt über KI, also wie zum Beispiel ChatGPT. So, hey, ich bin auf der Suche nach dem und dem. Ich habe das und das Profil. Such mir passende Anzeigen, auf die ich mich bewerben könnte. Oder passende Unternehmen, die zu meinen Werten passen. Also wenn man mehr Purpose-getrieben ist. Und für diese Sachen ist es besonders wichtig, Stellenanzeigen SEO-freundlich zu gestalten. Also SEO steht für Search Engine Optimization. Oder auf Deutsch Suchmaschinen optimiert. Das Gleiche gibt es tatsächlich mittlerweile auch für KI. Da gibt es den Begriff GEO, also was für Generative Engine Optimization steht. Hier geht es darum, Stellenanzeigen so zu formulieren, dass es wahrscheinlicher ist, dass eine KI das Unternehmen vorschlägt, wenn jemand zum Beispiel dann da eingibt, hier gib mir Stellen für Marketing. Generell sollten Stellenanzeigen für diese erste Kontaktaufnahme vom Kandidaten, Kandidatin wichtige Fragen beantworten. Wie zum Beispiel, was ist das für ein Unternehmen? Was wird hier eigentlich gesucht? Würde ich da reinpassen? Und warum sollte ich mich auch bewerben? Ganz wichtig, eine Anzeige sollte nicht nur informieren, sondern auch überzeugen.
Genau. Als zweiter Punkt ist es so, dass Stellenanzeigen ein Marketinginstrument sind. Also früher war es so, dass Stellenanzeigen vor allem verwaltungsorientiert waren. Das heißt, ein Unternehmen hat gesagt, gut, wir suchen jetzt eine Person für die Stelle, wir schreiben aus. Heute ist Recruiting viel marktorientierter. Das heißt, ja, besonders im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, auf den demografischen Wandel und alles, was eben so im Arbeitsmarkt auch dazugehört. Das heißt, Stellenanzeigen müssen viel mehr Marketing betreiben. Es ist viel mehr Marketing auch erforderlich. Und so typische Marketing-Elemente in modernen Anzeigen sind zum Beispiel, dass man wirklich eine, ja, Zielgruppenansprache hat. Man guckt sich an, wen möchte man eigentlich mit dieser Stellenausschreibung erreichen, und dementsprechend muss natürlich auch die Stellenanzeige aufgebaut sein. Und es braucht ein passendes Storytelling. Also es kann eben auch ganz unterschiedlich aussehen und muss dann letztlich auch wieder zu der Zielgruppe passen. Also es kann zum Beispiel sein, dass Unternehmen A eher schreibt, wir suchen Unterstützung unseres Teams, dann wirklich einfach sagen, wir suchen XY. Und Unternehmen B sagt, du kümmerst dich um Menschen. Das heißt, es spricht die Person einfach auch direkt an. Also da auch da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man so eine Stellenausschreibung dann auch marktorientiert aufbauen kann. Und natürlich, ganz wichtig, es müssen die passenden Benefits natürlich auch gewählt werden, beziehungsweise in der Stellenausschreibung zu finden sein. Auch da kommt es natürlich ganz individuell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe an. Und was natürlich heute sehr, sehr wichtig ist, wir hatten vorhin schon mal das Thema, wir haben Wettbewerbsdruck. Es muss einfach eine Differenzierung auch zur Konkurrenz erkenntlich sein. Also man muss mit seiner Stellenanzeige auch letztlich in der Zielgruppe herausstechen.
Und da kommen wir auch ganz gut zur nächsten Säule, nämlich das Employer Branding und die Candidate Experience, die wir eben schon mal erwähnt haben. Und da, genau da findet ja auch die Differenzierung statt. Also Stellenanzeigen beeinflussen unmittelbar, wie ein Unternehmen wahrgenommen wird. Und Beispiele für zum Beispiel positive Effekte wären eine sehr klare Sprache, verständliche Anforderungen, aber auch realistische Aufgaben. Also, dass man sich da vor der Anzeige sitzt und sich denkt, okay, und was mache ich jetzt genau? Check ich nicht. Im allerbesten Fall werden auch Gehalt und Rahmenbedingungen transparent kommuniziert. Und auch für die Experience sehr wichtig heutzutage, vor allen Dingen in bestimmten Zielgruppen, ist eine einfache Bewerbungsmöglichkeit. Sei es One-Click oder dass es nur 2 Minuten dauert, dass man in manchen muss man nicht mal mehr einen Lebenslauf mitliefern, sondern nur ein paar Fragen beantworten. Manchmal geht es über WhatsApp, das haben wir jetzt bei uns zum Beispiel eingeführt. Also diese ja sehr niedrigschwellige Bewerbung wirkt ja positiv auf die Candidate Experience aus. Negativ dagegen wirken halt zum Beispiel eher Floskeln, unklare Rollen, übertriebene Anforderungen, fehlende Informationen oder einfach zu bürokratische, komplizierte Bewerbungsprozesse, wo du irgendwie gefühlt 20 Dokumente und den Geburtstag deiner Mutter einreichen musst. Irgendwie so, wo so 10.000 Sachen sind und du verlierst selbst schon den Überblick, was brauche ich denn da jetzt eigentlich alles? Und natürlich alles angepasst auf das Unternehmen. Also da wird dann sehr früh schon erkenntlich, okay, das ist mir irgendwie ein bisschen zu anstrengend, da bewerbe ich mich nicht.
Boah, da kommt mir direkt mal so eine Frage in den Kopf. Also bei mir ist es echt schon ein bisschen her. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wann ich mir wirklich so gezielt die letzte Stellenanzeige angeguckt habe. Aber Leonie, kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal so eine Stellenanzeige gesehen hast und gedacht hast, boah, die ist richtig gut, die spricht wirklich, sag ich mal, die Zielgruppe auch richtig an? Und kannst du dich dann auch noch daran erinnern, was sie wirklich so gut gemacht hat?
Ich habe so gehofft, dass du mich das fragst, um ehrlich zu sein, weil ich musste schon vor langer Zeit mal so Best Practices und kreative Ansätze raussuchen, wie man Stellenanzeigen machen kann. Und seitdem habe ich so einen ganz klaren Favoriten, nämlich die VBZ, Das sind die Öffis in der Schweiz. Und habe da bei der Recherche die gesehen, gerade, also als ich jetzt mich hier für die Folge vorbereitet habe, dass sie sogar noch cooler gemacht haben, als es damals war. Was finde ich gut an der Anzeige? Also die schreiben ganz klar so die Gehaltsangabe und erklären und erläutern das auch noch. Also es ist auch nicht nur so, hier ist deine Gehaltsspanne, friss oder stirb, sondern die bieten noch ein bisschen mehr Informationen auch zu den einzelnen Punkten, die sie in der Stellenausschreibe hingeschrieben haben. Was auch cool ist, die haben da so einen typischen Tag und dann haben die da wie so einen Kalender und dann kannst du so sehen, wann ist Start, was machst du dann, dann ist Pause und dies und das. Also das sieht super cool aus. Die haben auch einen Stil in dieser Stellenanzeige, die einfach zur Brand passt und auch widerspiegelt, was sie machen. Sie haben kurze, klare, prägnante Sätze. Also die labern sich da jetzt keinem vom Kopf oder so oder labern um den heißen Brei herum. Die sagen ganz klar, das ist deine Aufgabe, das machst du. Und sehr kurz und einfache Sprache, was gerade bei der Zielgruppe halt auch wichtig ist. Und haben so mehr Infos als Anforderungen. Also es ist wenig so ein Fordern, so hier, wir wollen alles von dir, wir geben aber nichts, womit du arbeiten kannst, sondern die geben sehr viel, damit man einfach eine gute, informierte Entscheidung treffen kann. Und ich habe da mal gesehen, dass das tatsächlich auch eine echt krasse Wirkung hatte. Also da gab es einen Artikel, den verlinken wir euch auf jeden Fall auch mal in den Shownotes und auch die Seite. Ein bisschen kostenlose Promo für die Öffis in der Schweiz. Die hatten durch dieses Rebranding einfach irgendwie 100.000 Mal wurden deren Seite nach dem Launch aufgerufen. Die haben einfach so die Durchschnittsseitendauer waren rund 3 Minuten, was in der heutigen Zeit wild ist. Also wir haben ja eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Absprungrate lag weit unter 1%. Also das sind einfach wirklich Zahlen, die da geliefert haben, wovon jeder träumen kann. Und das zeigt für mich so, dass es dort haben die gut gemacht. Also das kann man sich ruhig mal angucken und sich eine Scheibe von abschneiden.
Jetzt haben wir ja auch ganz viel darüber gesprochen, okay, die Stellenanzeige muss eine bestimmte Zielgruppe ja dann auch letztlich ansprechen. Also für wen schreiben wir die eigentlich? Und da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also es gibt zum Beispiel die Active versus Passive Candidates, also die aktiven Kandidaten und die passiven Kandidaten. Aktive Kandidaten sind Menschen, die wirklich nach einem Job aktiv suchen. Sie sind regelmäßig auf Jobportalen unterwegs, also haben auch wirklich konkrete Kriterien, nach denen sie einen Job sich anschauen. Zum Beispiel Gehalt, Standort, Aufgaben, alles, was eben dazugehört. Und sie reagieren eben auch auf klassische Stellenanzeigen. Passive Kandidaten suchen dagegen nicht wirklich aktiv. Das heißt, sie sind in der Regel auch berufstätig, kommen dann eher so über Social Media oder über eine Empfehlung auf eine Stellenanzeige. Und die müssen natürlich eher überzeugt werden und nicht nur informiert werden.
Es ist bei Stellenanzeigen einfach super wichtig, seine Zielgruppe richtig zu kennen, weil es gibt halt auch sehr unterschiedliche Erwartungen je nach Berufsgruppe. Also ich merke das selbst viel bei uns im Unternehmen. Wir richten uns ja sehr viel an Blue-Collar-Berufe und das ist einfach extrem anders zu White-Collar. Also und auch innerhalb dieser, sag ich mal, generischen Aufteilung. Je nach Beruf muss man einfach bestimmte Sachen beachten, weil nicht jede Zielgruppe tickt gleich. Und man muss dazu ja auch sagen, Zielgruppen entscheiden nicht nur rational. Also rationale Motive, nachdem entschieden wird, ob man sich irgendwo bewirbt oder nicht, wären zum Beispiel das Gehalt, die Arbeitszeit, Teamgröße, Benefits, die Aufgaben oder vielleicht der Standort. Das sind einfach sehr objektive Dinge, wobei so Gehalt natürlich auch nochmal eine subjektive Sache sein kann. Aber es entscheiden auch ganz viele andere Sachen mit. Also es gibt ganz viele andere Faktoren, nämlich eher so die emotionalen Motive, die mitentscheiden, wie sowas wie Anerkennung, Sinn, Selbstwirksamkeit, Entfaltung, Status, Sicherheit oder auch Flexibilität. Also es sind alles Dinge, die wir versuchen, irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen. Und je einfacher wir das den Bewerbenden machen, diese Sachen nicht nur selbst rauslesen und interpretieren zu müssen, desto besser die Stellenanzeige.
Und ich sag mal, ein Werkzeug, was da super genutzt werden kann, ist eine Candidate-Persona. Das heißt, man stellt sich ein fiktives, datenbasiertes Profil eines als idealen Bewerbers zusammen. Ziel ist es, dass man einfach seine Zielgruppe besser verstehen kann. Das Ganze kommt ursprünglich aus dem Marketing, nämlich mit dem Buyer-Personas. Das heißt, zu gucken, wer ist so der typische Käufer. Denn Stellenanzeigen sollen ja nicht nur aus der Unternehmenssicht aufgesetzt werden. Also die Kandidatensicht ist so viel wichtiger. Das heißt, wer ist die Person, die sich hier bewerben könnte? Wie sind ihre Hintergründe? Welche Qualifikation hat sie? Was motiviert die Person? Was frustriert sie vielleicht auch beruflich? Und was würde sie zu einem Wechsel bewegen? Welche Benefits sind für sie relevant? Welche Medien konsumiert sie? Welche Kanäle nutzt sie, um eben vielleicht auch auf die Stellenanzeige aufmerksam zu werden? Welche Sprache spricht sie? Ist sie eher formell, die Person? Ist sie eher informell, fachlich oder auch eher emotional? Und auch welche Barrieren oder auch Einwände könnte die Person haben, wenn sie sich mit einer Stelle auseinandersetzt?
Jetzt haben wir ja schon viel über Stellenanzeigen gesprochen und für wen die überhaupt sind, aber noch nicht wirklich über die Anzeige selbst, also wie sie aussehen sollte. Ich würde mich mal stark aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass so 100% unserer HörerInnen bereits schon mal eine Stellenanzeige gelesen haben, weil die meisten wahrscheinlich arbeitstätig sind und sich auch schon mal beworben haben. Die meisten haben sogar wahrscheinlich selbst schon mal eine geschrieben. Aber es gibt ja bestimmte Sachen, die eigentlich irgendwie immer da sind, oder?
Ja, also ich glaube, jede Stellenanzeige besteht aus Stellentitel, Stelleninfos, also wo arbeite ich am Ende? Ist es eine Vollzeit- oder eine Teilzeitstelle? Aber es gibt natürlich auch Unternehmensinfos, was sind die Aufgaben oder auch die Verantwortlichkeiten, welche Anforderungen stehen für den Bewerber da, welche Qualifikationen brauchen Bewerbenden und auch welche Benefits und Mehrwerte bietet das Unternehmen. Und natürlich am Ende ein Call to Action, damit eben auch die nächsten Schritte dann eingeleitet werden können.
Ich habe noch mal eine Frage. Also wenn wir gerade schon beim Thema sind, was hältst du von so diesen Unternehmenstexten, wo die dann so sagen, wir sind Unternehmen, bla bla bla, wir sind ein internationales, geehrfürchtigtes Unternehmen in dem Bereich und wir machen 300.000 Milliarden Dollar Umsatz und also weißt du, was ich meine für Texte? Also diese, die einfach sehr viele starre faktische Informationen geben.
Ja, also so grundsätzlich finde ich, da gibt es keinen richtig oder falsch und auch keinen finde ich gut oder finde ich nicht gut. Es braucht so die gesunde Mitte. Also mich zum Beispiel würde es jetzt nicht direkt interessieren, wie viel Jahresumsatz macht das Unternehmen jetzt. Das wäre jetzt für mich erstmal zweitrangig. Aber ich muss natürlich irgendwo, wenn ich mich bewerbe, schon ein Gefühl dafür bekommen, was ist das Unternehmen, also wer steht überhaupt dahinter, wie groß ist das Unternehmen auch so in der Branche verankert. Also wenn man natürlich sagt, wir sind international tätig, na, dann kann ich mir vorstellen, welche Herausforderungen auch dann vielleicht auch für mich bereitstehen, als wenn ich jetzt sage, wir sind ein kleines Start-up, die so im Raum Hamburg tätig sind. Also ich finde, das muss so die gesunde Mitte sein, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, wo ich dann wirklich arbeite und wie auch der Einfluss des Unternehmens auf die Branche ist. Aber ich finde, man muss auch nicht zu dick auftragen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Umsatzzahlen der letzten 3 Jahre in dieser Unternehmensbeschreibung lesen. Also ich weiß,
bei so ein halbes Reporting.
Ja, genau. Also wie gesagt,
als wenn wir so IFRS oder so.
Genau, also es braucht eine Einordnung, einfach damit ich weiß, wo ich mich am Ende bewege. Aber es darf halt auch wirklich nicht den Rahmen sprengen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das wäre so meine Ansicht auf das Ganze.
Ich glaube, ich habe dann so ein bisschen meine Meinung geändert in meiner letzten Suche. Weil ich halt auch sehr spezifische Vorstellungen hatte. Also mir war klar, ich möchte eher halt in ein größeres Unternehmen, eventuell auch international, aber also kein Muss. Ich wollte primär halt in diese eher Blue-Color-Bereiche, also so irgendwie B2B, Industrie oder irgendwie sowas. Jetzt bin ich im Handwerk, also hat funktioniert. Okay. Aber weißt du, wenn es diese Unternehmenstexte nicht gäbe, dann hat das immer sehr lange gedauert, mir die Informationen rauszurecherchieren, ob das ist, wo ich so hin möchte. Aber früher dachte ich mir immer so, wen juckt der Scheiß? Ich habe es wirklich gelesen und dachte so, ich weiß nicht, ob 3 Milliarden Umsatz in dem Bereich viel ist oder wenig ist oder, also deswegen, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, man kann das echt cool machen. Was ich aber auch glaube, ist, dass in den meisten Fällen irgendwie andere Aspekte auch wichtiger sind. oder mir mehr über die Stelle und das Team, wo ich letztendlich auch arbeite, sagen als diese Unternehmenstexte. Ich meine, es gibt ja auch noch viele weitere Punkte, die viele Leute in ihre Stellenanzeigen einbauen, sei es dann irgendwie am Ende ein konkreter Ansprechpartner, wo man nochmal Fragen hinstellen kann, wo nicht einfach nur eine Bewerbung @Mail ist, wo man nicht weiß, wer sitzt dahinter. Viele bauen auch noch Bilder und Videos ein, um nochmal ein bisschen zu erläutern oder beschreiben auch nochmal intensiver die Kultur.
Jetzt haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was muss denn da eigentlich alles rein in Stellenanzeige? Aber natürlich ist auch etwas ganz anderes ganz wichtig, nämlich die Sprache und die Tonalität. Also da ist so das Erste immer die große Frage, duzen oder siezen. Also es ist auch einfach ein super heiß diskutiertes Thema, oder nicht? Also und ich glaube, jeder fünfte Beitrag auf LinkedIn, duzen oder siezen.
Ja, yeah. Ich habe da meine eigene Meinung, aber einfach, ich kann verstehen, warum in manchen Bereichen, in manchen Rollen, in manchen Branchen oder sonst was gesiezt wird. Ich bin generell kein Fan von Siezen. Ich glaube, das Thema hatten wir im Podcast schon 20.000 Mal. Ich bin klares Team Du. Ich habe da eine sehr strenge Meinung zu. Aber ich passe mich natürlich auch an. Ich bin ja kein Unmensch.
Bei mir sieht es ähnlich aus, aber es sind einfach auch letztlich Faktoren, die dann eben die Wahl auch beeinflussen. Also in welcher Branche bewege ich mich? Wer ist meine Zielgruppe? Und wichtig auch, wie ist so die Unternehmensmarke? Also wie handhabt man das sonst? Ich finde es immer ganz komisch, dann sieht man vielleicht in der Stellenanzeige und dann kommt die Person ins Unternehmen und alle sind, ach hier, du, sag mal.
Ach, deswegen sage ich einfach nur duzen. Macht es leicht. Mann. Genau,
das muss man einfach im Blick behalten. Dann natürlich auch die Seniorität der Position, aber eben auch, auf welchem Kanal wir uns bewegen. Sind wir auf der Karriereseite, auf LinkedIn, auf Instagram, in einem Jobportal? Also da kann man nochmal sagen, das sind Faktoren, die gegebenenfalls die Wahl zwischen du und sie beeinflussen können. Also wichtig an dieser Stelle nochmal, was wir gerade auch schon betont haben, es muss aber halt konsistent durchgezogen werden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich auf der Karriereseite sieze ich, auf der Stellenanzeige duze ich, im Interview siezen wir wieder und dann fragt sich natürlich der Kandidat am Ende auch, also wie seid ihr denn jetzt hier nun? Also es muss insgesamt einfach mit der Unternehmenskultur übereinstimmen und wirklich auch dann durchgezogen werden.
Ein weiterer Teil von so der Sprache ist das Thema verständliche versus interne Fachsprache. Also wir haben ja ganz oft das Thema einfache Sprache auch, dass einfache Sprache auch sehr inklusiv ist. Aber viele Stellenanzeigen leiden ein bisschen unter HR-Deutsch oder ja, so hohe interne Fachsprache. Also zum Beispiel, Sie sind zuständig für die Erstellung von KPI-konform Stakeholder-Schnittstellen-Reports. Also so komplett Corporate-Sprache runtergekotzt, sozusagen, wenn ich das mal so sage. Oder Sie bringen eine Hands-on-Mentalität mit, wo man sich fragt, so, was ist das? Was heißt das? Ich habe meine eigene Vorstellung, aber was ist eure Vorstellung dazu? Also man sollte sich besser fragen, was würde ein Bewerbender wirklich googeln? Welche Formulierung würde meine Zielgruppe auch verwenden? Was versteht meine Zielgruppe auch? Was muss die Zielgruppe vielleicht auch verstehen? Vielleicht braucht es teilweise auch Fachsprache, um den Sachverhalt richtig darzustellen oder halt auch um die richtigen Leute anzulocken. Also wenn du sagst, diesen Begriff muss diese Person kennen, sonst passt sie nicht auf diese Rolle, kann sie die nicht ausführen, dann ist vielleicht auch mal gut, einen Fachbegriff reinzunehmen und direkt schon mal ein bisschen auszusieben. Also das muss man auch ein bisschen strategisch betrachten, aber generell bin ich immer ein Freund von einfacher Sprache.
Was auf jeden Fall immer klar sein sollte, ist, dass Authentizität immer wichtiger ist als irgendwelche Buzzwords.
Das finde ich schon wieder ein bisschen lustig. Das ist so ein Widerspruch, weil Authentizität mittlerweile auch so ein Buzzword ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, so wirklich typische Buzzwords. So, wir sind ein junges, dynamisches Team. Wir haben flache Hierarchien. Wir haben ein leistungsorientiertes Vergütungssystem. Spannende Aufgaben. Also ich frage mich dann oft so, ja, was soll es denn auch sonst sein? Also das Gegenteil wäre ja auch irgendwie blöd, wenn ich keine spannenden Aufgaben hätte.
Ja, super langweilig hier.
Bei uns ist es super langweilig. Also diese Buzzwords, die sind einfach so super schwierig, weil sie lassen sich absolut nicht einordnen. Also da kann halt niemand was mit anfangen. Das ist so ein grundlegendes Problem. Sie sagen absolut nichts aus. Also viel besser ist es wirklich, zentrale Einblicke zu geben. Was steht hinter der Stellenanzeige? Du hattest es vorhin angesprochen mit einem Beispiel, so zu zeigen, wie sieht denn der Alltag eigentlich aus? Also, und warum sind die Aufgaben denn wirklich spannend? Was für Aufgaben habe ich da, die den Arbeitsalltag so spannend machen? Und wie werden Entscheidungen im Unternehmen getroffen? Und wie ist das Team auch wirklich strukturiert? Wer sitzt dahinter? Wer gehört denn eigentlich zu meinem Team? Was wird es denn einfach so 0815? Also die geben keinerlei individuelle Einblicke ins Unternehmen. Und genau das ist ja am Ende das, was entscheidet, ob ich mich da bewerbe oder ob ich mich nicht bewerbe.
Du hast gerade auch schon so eine Phrase genannt, also dieses junges, dynamisches Team. Da bin ich so direkt hellhörig geworden, weil das ist tatsächlich auch sowas, das kann Unternehmen ziemlich in Probleme führen. Denn wir haben noch ein Thema bei dem Thema Sprache, nämlich gendergerechte und inklusive Sprache. Weil es ist einfach Fakt, also inklusive Sprache erweitert einfach auch die Zielgruppe. Und meiner Meinung nach ist es halt auch einfach Human Decency sozusagen. Also wir sollten solche Entscheidungen inklusiv zu handeln, nicht nur davon abhängig machen, dass es ein Business Case ist, sondern einfach so. Aber naja, in manchen Fällen muss man es immer noch so argumentieren. Hier nochmal so ein paar andere Beispiele für so klare Barrieren, sowas wie Muttersprache Deutsch. Ja, vielleicht spricht aber jemand C1, C2, dann kann man das auch so benennen. Also sehr gute Deutschkenntnisse oder dieses Level ist vorausgesetzt. Sowas auch wie körperliche Belastbarkeit, das ist ja sehr individuell auch und manchmal gar nicht so, also es ist besser, einfach die Aufgaben lieber im Detail zu beschreiben. Wichtig auch, Stellenanzeigen sind vom AGG, also im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, betroffen. Kurze Wiederholung, das AGG ist ein deutsches Gesetz, dessen Ziel die Antidiskriminierung ist. Also wer mehr zum AGG hören möchte, kann sich auch nochmal die Folge D wie Diversity Management anhören. Es ist aber so, dass seit 2019 im AGG gilt, Rollen müssen genderneutral, also mindestens als MWD oder MWX oder andere Formen davon ausgeschrieben werden. Das D steht hier zum Beispiel für divers, also Personen, die sich nicht mit männlich oder weiblich identifizieren. Das ist ein rechtliches Minimum, aber kein echter Inklusionsbeitrag, würde ich sagen.
Und hier hat Sarah Hendrich auf LinkedIn unter unserem Beitrag auch einen tollen und wichtigen Hinweis gegeben. Sie schreibt nämlich, ein Punkt, der oft unterschätzt wird, ist das Gender Decoding. Also bei einer Führungsposition war unser Bewerbereingang sehr einseitig männlich. Wir haben die Stelle dann auf männlich konditioniertes Wording analysiert und neutraler umformuliert. Daraufhin hat sich das Verhältnis deutlich verbessert. Das ist zwar eine Einzelerfahrung und nicht wirklich fundiert, aber mir hat es gezeigt, dass die Tonalität der Stellenanzeige einen Unterschied macht. Deshalb immer Formulierungen prüfen. Sie hat zum Beispiel, um ihre Stellenanzeigen auf Gender Decoding zu testen, zum Beispiel Gemini verwendet oder ChatGPT oder sie nennt auch Fürmint Gender Decoder von der TUM.
Aber nicht nur Sprache, sondern auch die Inhalte einer Stellenanzeige sind im Hinblick auf Inklusion zu beachten. Dazu hat uns netterweise Sarah Eichler ein paar Worte zugeschickt.
Mein absolutes No-Go in Stellenanzeigen ist einfach der berühmte Token-Satz, den wir, glaube ich, alle kennen. Wir bevorzugen bei gleicher Qualifikation marginalisierte Menschen oder Menschen mit Behinderung. Weil wenn wir uns einmal die Stellenanzeigen angucken, da fehlen dann einfach komplett alle Infos, wenn es um Barrierefreiheit geht. Also meistens wird ja überhaupt nicht erklärt, ob so ein Arbeitsplatz überhaupt zugänglich ist. Und damit, da reden wir halt nicht nur von Rampen oder Fahrstühlen, sondern wir reden halt wirklich von auch neuroinklusiven Arbeitsplatzumgebungen. Also ne, wie oft ist wirklich remote möglich? Gibt es Luftfilter, wenn ihr Präsenz fordert? Gibt es reizarme Umgebungen? Hat man dort Rückzugsmöglichkeiten? Vielleicht auch mit wie vielen Menschen teilt man sich so ein Office? Weil gerade neurodivergente Menschen, wir haben einfach eine Reizfilterschwäche. Ich frage mich dann immer, wie sollen Menschen bevorzugt werden, wenn die Anzeige ja schon beweist, dass sie von Anfang an überhaupt nicht mitgedacht wurden. Und meistens gibt es dann noch Bewerbungsbögen, auch letztens erst wieder für eine Stelle im öffentlichen Dienst gesehen. Da ist dann das Bewerbungsformular nicht mal barrierefrei. Also das ist halt einfach absolut absurd und einfach wirklich der größte Tokensatz unserer heutigen Zeit. Das zeigt sich dann aber auch noch, wenn wir dann uns die Benefits anschauen. Also wie oft lese ich von Team-Events, von Partys, von Reisen oder Offsites? Und jetzt denkt mal einfach nur darüber nach, also wie viele barrierefreie Events hattet ihr bisher denn schon so in eurem Unternehmen? Und da fällt dann auch meistens der Groschen, weil da gehen wir dann fast gegen null. Und behinderte Menschen, chronisch kranke Menschen, neurodivergente Menschen, aber auch Menschen einfach mit einer krassen Care- oder Pflegeverantwortung, die brauchen so eine Infos vorab, weil das sind die Basics. Wir haben keine Ressourcen zu verschenken, weil wir brauchen unsere Energie zum Überleben und Existieren. Und wenn wir heutzutage mal davon ausgehen, dass Menschen einfach 50 bis 100 Bewerbungen schreiben, das ist einfach ressourcenraubend und die haben wir einfach nicht übrig. Und das sind einfach die Basic-Infos, die wir brauchen, um zu wissen, ob sich überhaupt eine Bewerbung lohnt.
Das zeigt, jede kleinste Formulierung kann einen Einfluss auf BewerberInnen haben. Sprechen wir jetzt aber über den großen europäischen Elefanten im Raum. Müssen wir ab Juni das Gehalt in die Stellenanzeige schreiben? Ja oder nein? Also es ist, glaube ich, gerade
die Frage des Tages.
Ja, es ist die meistgestellteste Frage im HR-Kontext seit dem letzten Jahr. Also die Rede ist von der Richtlinie 2023/970 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen durch Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen.
Puh, erstmal durchatmen.
Puh, nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Genau, also grundsätzlich ist es eine Richtlinie, kein Gesetz. Das heißt, es bringt EU-Staaten in eine Umsetzungspflicht. Aber wie Länder die Richtlinien letztlich umsetzen, das kann in jedem Land letztlich unterschiedlich aussehen. Wichtig ist, die Richtlinien müssen erfüllt sein.
In Deutschland gibt es nach aktuellem Stand noch keine richtige konkrete Erweiterung des vorhandenen Entgelttransparenzgesetzes. Also wir haben schon so ein Gesetz, das gab es damals, um halt auch die Gender Pay Gap kleiner zu machen. Also es musste offengelegt werden, wenn jemand das anfragt, hey, wie viel verdient denn eigentlich mein männlicher Kollege, der denselben Job macht wie ich? Also dafür war das, dass man da mehr Transparenz schafft. Das war also alles bisher eher so reaktiv, antragsbasiert, auch schwach sanktioniert. Also wenn dann ein Unternehmen die Männer viel mehr bezahlt, schwamm drüber. und auch meistens nur für große Unternehmen relevant, die dann wirklich da Auskunft geben mussten. Diese neue Richtlinie macht das Ganze alles sehr viel proaktiver aus der Unternehmenssicht. Bis zum 7. Juni muss eine neue Regelung stehen. Also die HR-Welt zittert und schlottert und sitzt hier und wartet, bis wirklich genau versteht, was muss man denn jetzt eigentlich machen? Und das verbreitet einfach viel Unsicherheit, denn es ist nicht klar, was ist tatsächlich Pflicht, was löst das auch im Unternehmen aus? Also wenn Gehälter auf einmal so offen liegen und BewerberInnen schon vorher Einblicke kriegen, heißt es dann, viel weniger Leute bewerben sich im Zweifelsfall, wenn man ein schlechteres Gehalt hat als der Konkurrent. Treibt das die ganzen Gehälter auf einmal in die Höhe, weil Leute sich versuchen hochzupushen, also so hin und her zu pushen. Es ist so ein bisschen so eine, es wird
spannend,
wild.
Wo die Reise hingeht.
Es wird wild, würde ich sagen. Dass dieses Gesetz für ArbeitnehmerInnen gut ist, ist ja sicherlich klar. Also finde ich nice, wenn ich vorher sehen kann, wie viel ich da verdiene, statt mich zu bewerben und viel Energie aufzuwenden. Aber auch fürs Recruiting kann das dazu führen, dass ja so manch ein Gespräch man sich eigentlich spart. Also ich weiß, wie viel meine Kolleginnen im Recruiting, wie viele Calls die führen und Vorstellungsgespräche und so. Und wo es am Ende dann heißt, oh ja, wir kommen im Gehalt nicht zusammen. Also da kann man sich sehr viel ersparen, weil schon früher klar wird, kommt man hier überhaupt auf den gleichen Nenner.
Und wir haben hierzu mal eine Umfrage zur Gehaltstransparenz unter Erwerbssuchenden von Azuna in 2018 mal rausgesucht. Also ich finde, das zeigt doch einfach, wie lange das Thema einfach schon relevant ist. Und da wurde gefragt, sollten Ihrer Meinung nach Stellenanzeigen in Deutschland generell eine Information zur Vergütung enthalten? Und da haben 74% gesagt, ja, 17% nein und 9% war es dann eigentlich auch egal.
Die 17% waren wahrscheinlich die Arbeitgeber. die gesagt haben, nee, möchte ich nicht. Oder die Gutverdiener, die nicht wollten, dass das auf einmal öffentlich gelegt wird. Kommt. Ja, eine weitere Frage in der Umfrage war, also da wurden die Befragten so ein Szenario gesetzt, die sind auf Jobsuche, es gibt zwei Stellenanzeigen für denselben Job. Der einzige Unterschied ist, dass die eine Stellenanzeige eine Gehaltsangabe hat, während die andere Stellenanzeige keine Informationen zur Vergütung hat. Und dann wurde gefragt, auf welche Stelle würden Sie sich denn jetzt bewerben? Und da haben 60%, also mehr als die Hälfte der Leute gesagt, sie würden sich eher auf die Stellenanzeige inklusive Gehaltsangabe bewerben. 21% haben gesagt, ist mir egal. Und 19% haben gesagt, sie würden sich eher auf die Stellenanzeige ohne Gehaltsangabe bewerben. Das finde ich sehr interessant. Es zeigt einerseits natürlich, dass Unternehmen, die eine Gehaltsangabe machen, einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Also sehr viel mehr Leute ansprechen, sofern das Gehalt auch stimmt. Das ist, glaube ich, so eine, ja, das muss einfach gegeben sein. Die Leute, die sich eher auf eine Stellenanzeige bewerben ohne Gehaltsangabe, die pochen wahrscheinlich eher darauf, dass sie sich eigentlich, dass sie gut verhandeln können und vielleicht eigentlich was Höheres kriegen würden. Also das ist ganz spannend zu beobachten, so die Motive, warum würde sich jemand für die eine oder andere Stellenanzeige entscheiden. Jetzt haben wir das ganze Thema ja etwas laienhaft diskutiert, aber damit ihr mit ein bisschen mehr Klarheit zu den neuen Richtlinien aus dieser Folge gehen könnt, haben wir hier noch eine Kleinigkeit für euch. Misha und ich sind ja keine Anwälte, deshalb haben wir uns einfach mal einen dazugeholt, nämlich den lieben Christoph Seidler. Er ist Partner bei Osborn Clark und spezialisiert auf das Thema Arbeitsrecht. Ihn haben wir befragt, was ihr auf jeden Fall beachten solltet.
Die Entgelttransparenzrichtlinie kommt. Und es kommt einiges auf Unternehmen zu. Ich möchte euch heute drei wesentliche Änderungen aus der Richtlinie vorstellen, die für die HR-Praxis besonders relevant sein werden. Erstens, Gehaltsangaben im Bewerbungsverfahren. Eine wichtige Klarstellung vorab. Unternehmen sind künftig nicht verpflichtet, Gehaltsangaben schon in der Stellenanzeige offenzulegen. Richtig ist, künftig müssen Unternehmen gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern im Bewerbungsverfahren über eine geplante Gehaltsspanne oder ein anwendbares Vergütungssystem Auskunft geben. Wann sie das machen, ist nicht klar geregelt. Es ist möglich, schon in der Stellenanzeige diese Information aufzunehmen. Man kann das aber auch später machen, indem man zum Beispiel mit der Einladung zum Kennenlerngespräch die entsprechenden Daten übermittelt. Zweiter Punkt, Berichte über Entgeltgleichheit. Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten müssen künftig darüber berichten, ob es bei ihnen im Unternehmen einen Gender Pay Gap gibt und wenn ja, wie hoch er ist. Also ob Männer und Frauen, die gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben, unterschiedlich bezahlt werden. Das setzt natürlich voraus, dass die entsprechenden Daten vorhanden sind. Deswegen gibt die Richtlinie vor, dass diese Unternehmen eine Prüfung durchführen, wie die Vergütungsstrukturen sind und ob in diesen besagten gleichen und gleichwertigen Tätigkeiten Männer und Frauen gleich oder unterschiedlich vergütet werden. Und das gilt wohlgemerkt für die Grundvergütung, aber auch für alle sonstigen Gehaltsbestandteile. Und drittens, Auskunftsrecht der Beschäftigten. Ein solches Auskunftsrecht gibt es schon, und zwar im Entgelttransparenzgesetz. Es greift aber nur in bestimmten speziellen Konstellationen, dass ich als Arbeitnehmer auf mein Unternehmen zugehen kann und Auskunft bekomme, wie viel verdiene ich im Vergleich zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des anderen Geschlechts. Das wird ausgeweitet. Ab Juni 26 haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unabhängig von der Größe des Unternehmens, einen Anspruch darauf zu erfahren, wie ihre Vergütung sich einordnet im Vergleich zu der Vergütung von anderen Beschäftigten in gleichen und gleichwertigen Tätigkeiten. Die drei genannten Neuigkeiten werden voraussichtlich alle ab Juni 26 greifen. Also nutzt die Zeit und bereitet eure Unternehmen auf diese neuen Vorgaben vor.
Christoph meinte schon zu uns, das Thema ist viel größer als eine dreiminütige Sprachnotiz. Wer sich also dazu mehr informieren möchte, kann einmal in unsere Shownotes gucken. Christoph hat uns nämlich einen Link zu seinem Seminar zugeschickt, wo er das ganze Thema Entgelttransparenzrichtlinie viel intensiver durchgeht. So, und dann sind wir auch wieder bei unserem Expertinnen-Talk angelangt. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich die Madeleine Kern. Wenn ich an Stellenanzeigen denke, denke ich an Madeleine. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Michelle?
Also ich tatsächlich auch und ich glaube unsere Community auch, denn wir haben nach ExpertInnen gefragt und Marlene wurde als ja einige Male und ich würde sagen sehr, sehr häufig markiert.
Jetzt haben wir sie bei uns und können das ganze Stellenanzeigenwissen aus ihr rausquetschen.
Ja, Marlene, vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen und uns erzählen, wie du zu dem ja, Fokusthema Stellenanzeigen gekommen bist.
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Auch cool, dass ich so oft bei eurem Post markiert wurde, liebe Neonie und liebe Michelle. Ja, das ist vielleicht ein guter Einstieg, dass ich mich vorstelle. Also ich bin Madeleine Kern und ich schreibe gerne mit meinen Kunden zusammen Stellenanzeigen. Also ich schreibe die nicht alleine, sondern mit denen zusammen. Und das ist auch so ein bisschen das, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mich vor 5,5 Jahren ungefähr selbstständig gemacht und habe eigentlich deutlich größer gedacht am Anfang. Also ich mache Employer Branding und ich mache Selbstreflexion für Unternehmen und ich kann an dieser Stelle sagen, die Welt hat nicht auf mich gewartet damals und mich kannte kein Mensch und ich wusste nicht, was ich tun soll und habe dann irgendwann angefangen, also ich habe versucht, Sachen zu verkaufen, hatte aber davon auch keine Ahnung und habe dann angefangen, auf LinkedIn zu posten und bei dem Thema Stellenanzeigen, was recht einfach runterzubrechen ist, eben auf in kleine Teile. Da kamen viele Rückmeldungen, da kamen dann auch tatsächlich die ersten Kunden und da habe ich gemerkt, okay, die Leute wollen eigentlich was zum Anfassen kaufen. Und das klingt jetzt verrückt, aber man kann Stellenanzeigen ja nach wie vor ausdrucken und anfassen. Aber man hat vor allen Dingen, haben die meisten, glaube ich, irgendwie was damit zu tun gehabt schon mal und vor Augen und die wissen, worum es geht. Und dann habe ich mich da so reingestürzt eigentlich, weil ich gemerkt habe, dass das Leute kaufen. Und daher kam das. Das ist so ein bisschen so die ganz kurze Version meiner Selbstständigkeit und warum ich das den ganzen Tag mache. Nein, warum ich das mache, ist ein anderer Hintergrund. Den noch ganz kurz. Ich möchte gerne, dass die Stellenanzeigen in diesem Land besser werden. Vor allen Dingen, damit Bewerberinnen und Bewerber es leichter haben, herauszufinden, wo will ich denn letzten Endes hin. Das sollte auch für jedes Unternehmen das Ziel sein. Wir wissen alle, das ist nicht immer das, was wir lesen, aber ja. Und der Hintergedanke ist, ich kann den Bewerbermarkt nicht so schnell verändern, beziehungsweise was soll ich den Leuten denn beibringen? Im Sinne, guck mal, das steht in einer schlechten Stellenanzeige, daraus liest du das und das fand ich doof. Ich habe gesagt, ich möchte das Ganze bei der Wurzel packen und den Unternehmen erklären, bitte schreibt das, das und das. So werdet ihr gefunden, so verstehen das Menschen außerhalb eures Unternehmens, ist euch das eigentlich klar? Und solche Fragen stelle ich dann einfach in meinen Workshops und Trainings. Und dann werden die Stellenanzeigen der Unternehmen besser und die Bewerberinnen und Bewerber haben mehr Spaß dran, sich zu bewerben. Und schon ist alles Friede, Freude, Eierkuchen auf unserem Arbeitsmarkt.
Ich finde, das Bald. Ist eine ganz tolle Mission, weil wenn ich so überlege, so in Bewerbungsphasen, wie viele Stellenanzeigen man liest, was man für Entscheidungen treffen muss. Und also sind wir mal ehrlich, es ist ja halt auch einfach anstrengend, sich auf so viele Stellen zu bewerben. Und wenn man da schon vorher durch eine gute Stellenanzeige so ein bisschen aussieben kann, sagen kann, so hey, da lohnt es sich für mich gar nicht, die Energie aufzubringen, mich da zu bewerben. Das ist ja eigentlich aus Bewerbersicht echt eine gute Sache. Wir haben jetzt zu Beginn mal was ganz Neues mitgebracht. Das hatten wir noch nie, also eine kleine Premiere. Nämlich eine kleine Challenge. Nämlich starten wir heute mit einer kleinen Rapid-Fire-Runde. Wir haben nämlich auf LinkedIn unsere Community gefragt, was so ihre Stellenanzeigen Must-Haves sind und was ihre No-Gos sind. Also möchten wir jetzt, sagen wir dir ein paar Begriffe und möchten nur eine kurze Antwort von dir hören. Yay oder nay?
Und die Leute, die mich kennen, wissen, dass kurze Antwort für mich absolute Hölle ist.
Aber das ist keine Challenge.
Ja, ist auch meine Challenge. Ich freue mich drauf.
Naja, wenn du einen Begriff hörst, wo du sagst, boah, da möchte ich eigentlich noch was sagen, dann können wir das ja später auch nochmal mit einbringen. Dann kannst du da nochmal näher drauf eingehen. Aber ich würde sagen, wir starten mal. Michelle.
Okay. Der Obstkorb.
Ja.
Pünktliches Gehalt.
Nein.
Wir sind eine Familie.
Nein.
Information zur Barrierefreiheit.
Ja.
Regelmäßige Firmenfeiern.
Ja.
Mehr Anforderungen als Aufgaben im Aufbau.
Nein.
Gehalt.
Ja.
Radikale Ehrlichkeit.
Oh ja, bitte.
Out of the box Design.
Jein. Das machen wir später nochmal.
Und zu guter Letzt witzige Sprüche.
Ja.
Das ist super spannend.
Ich höre schon ganz viel Begeisterung, ganz viel Ablehnung. Das ist eine sehr ausdrucksvolle Reaktion. Das finde ich schon mal gut.
Okay, ich würde auch sagen, bevor wir so noch auf die einzelnen Punkte eingehen, ist es vielleicht erstmal gut zu klären, so, ich denke mal auch, das ist die Frage, die du am allermeisten gestellt bekommst, wie sieht denn wirklich so ein optimaler Aufbau einer Stellenanzeige aus? Und ich denke, hier kommt auch der ein oder andere Punkt, den wir gerade so bewertet haben, mit rein.
Das war genau dieses Thema mit diesem Out-of-the-Box-Design. Da haben wir einfach bei den Stellenanzeigen so ein paar Einschränkungen. Also ich persönlich mag das total, wenn das mal so ein bisschen anders aussieht, weil mein erster Gedanke ist dann, da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht. Besser als Copy-Paste oder was auch immer. Wir haben aber ein Problem, weil wir wollen ja, dass die Stellenanzeige gesehen wird, ausgespielt wird über Google und auch KI, wo auch immer, ja, also die Suchmaschinen und auch KI-Systeme, LLMs, wollen die Stellenanzeige finden, weil da suchen Menschen danach. Also machen wir uns nichts vor, die suchen nicht in der Tageszeitung, die gibt's auch noch, aber online muss die Anzeige gefunden werden. Diese, nennen wir es mal grob, Suchmaschinen, egal ob mit oder ohne KI, die brauchen gewisse Informationen. Und die müssen strukturiert sein und das geht technisch sehr, sehr gut. Und das kann man sogar so machen, dass man die technisch hinterlegt und vorne sieht es dann ganz schick aus. Aber genau das ist das Thema. Wir brauchen grundsätzlich irgendwie einen Titel. Das Ding muss irgendwie einen Namen haben. Ohne den kommen wir nicht klar. Wir brauchen eine Aufgabenbeschreibung, wir brauchen Anforderungen, wir brauchen dann auch das Thema Angebot, Benefits und die meisten wollen am Ende schon gerne wissen, bei welchem Unternehmen bin ich denn? Also irgendeine Art Unternehmensbeschreibung, da kommen wir auch nicht drum rum. Ich persönlich mag es lieber Teambeschreibung, Kulturbeschreibung und sowas da irgendwie mit, damit man so ein bisschen mehr weiß, worauf lasse ich mich ein. Weil diese Marketing-Themen mit, weiß nicht, wir sind der Hidden Champion in was auch immer und da sind wir ganz toll drin und die absoluten Oberkracher und unsere Kunden sind auch super. Das interessiert in dem Moment der Bewerbung nicht so sehr wie mein Team hat 5 Leute, wir arbeiten alle aus dem Homeoffice oder auch nicht. Und keine Ahnung, 3 haben einen Hund und 2 haben Kinder und einer pflegt noch jemanden zu Hause. Also das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt, aber da weiß ich doch viel mehr, worauf bewerbe ich mich da. So. Dieser Aufbau, dieser super klassische, der hat ja vor allen Dingen den Hintergrund, dass er alle Fragen beantwortet, die man so hat. Also was ist das für eine Stelle? Was mache ich da? Was muss ich dafür können? Was kriege ich dafür? Und es ist schon gut, wenn wir die beantworten. Und dann hatte ich schon Fälle mit, da hat jemand das als Blogartikel geschrieben. Und ich mag das, ja, aber das findet dann keine Suchmaschine unter dem Wort Stellenanzeige. Oder Jobs oder Job für, weiß ich nicht, Zahntechniker in Hamburg oder sowas. Das funktioniert dann einfach nicht. Deswegen müssen wir uns halt immer so ein bisschen überlegen, wie kriegen wir das hin, dass das zum Beispiel eine Basis hat, wie in einem Bewerbermanagementsystem. Die spielen das ja auch aus. Und dann nehme ich vielleicht und mache daraus einen LinkedIn-Post, einen Blogartikel, einen Podcast. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, aber irgendwie so eine Basisstellenanzeige irgendwo liegen zu haben, egal ob ich sie nach außen ausspiele oder nicht, aber diese Infos, die brauche ich. Da kommen wir nicht drum rum.
Ja, auf jeden Fall. Bei dem Aufbau stellt sich mir immer die Frage, weil ich sehe das unterschiedlich. Also manche Leute fangen zum Beispiel mit den Benefits an, Leute fangen mit dem Profil an, manche mit den Aufgaben. Hast du da irgendwie einen Tipp, also was ergibt da Sinn oder ist das je nach Zielgruppe?
Ja, also ich mache das gerne nach Zielgruppe. Wir müssen uns überlegen, es gibt Zielgruppen, die wollen tatsächlich einfach nur wissen, was kriege ich dafür, weil der Job zum Beispiel sehr austauschbar ist. Mhm. Trotzdem empfehle ich immer irgendwie so ein bisschen zu schreiben, was man da macht. Also wenn ich jetzt überlege, es geht um Putzkräfte für ein Büro, Großraumbüro oder sowas, dann ist das vielleicht was anderes, als wenn ich jemanden suche, der durch Haushalte geht. Aber letzten Endes geht es um eine Putzkraft. Ich hatte auch das Thema Lkw-Fahrer schon, also ich hatte sowohl als auch eine. Da geht's, dann gibt es nur so 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, nämlich innerhalb einer Stadt, innerhalb einer Region, deutschlandweit, international. Und ansonsten fahren die Lkw. Die wissen auch, wie das geht. Und da zählt viel eher, was kriege ich da pro Stunde oder pro Monat, je nachdem, was da so üblich ist. Geht es da tatsächlich einfach knallhart um Gehalt, um Benefits? Was gibt es noch obendrauf? Gibt es irgendwelche, ne, da also Benefit-Besonderheiten? Also bei der Lkw-Geschichte war das zum Beispiel, welche Raststätten, wie viele Übernachtungen darf ich da machen und was auch immer. Also da gibt es einfach so Spezialitäten. Da würde ich sagen, Benefits nach oben. Bei vielen Wissensberufen, die interessiert es vor allen Dingen, was ist meine Aufgabe? Weil das Thema Benefits bei allen Unternehmen ähnlich ist. Ja? Und da ist jetzt auch nicht die Frage, ne, welchem Obstkorb, ja? Also ich schreibe den rein, wenn vorher alles andere feststeht. Dann, also wenn wir vorher klar wissen, Urlaubstage, Arbeitszeiten, Arbeitsort, Gehalt und solche Dinge, dann können wir auch einen Obstkorb reinschreiben. Deswegen sage ich immer, macht's, ist doch nett.
Also eher so als nice to have.
Genau, also es ist doch, wenn wir vorher viele andere Dinge geklärt haben, was ihr alles habt und ihr sagt, okay, wir haben natürlich auch Obst, Kaffee und einen Süßigkeitenkorb, schreibt das doch rein, das zeigt doch einfach, wir kümmern uns hier, wir sind hier nett und für den Obstkorb wechselt niemand den Job, aber wenn ihr ihn habt, warum nicht? Ja? Also wenn es das Einzige ist, wäre ich vorsichtig, aber gut. Ja, und da ist dann wirklich die Frage, was schreiben wir hoch und was schreiben wir runter? Es kommt auf die Zielgruppe an. Es gibt dazu Studien. Was immer mehr gemacht wird, ist, dass das Unternehmensprofil nach ganz unten kommt, interessanterweise. Zum Teil wird das von Jobboards sogar so gemacht, also absichtlich. Ich glaube, es ist Indeed, die ihr das aktuell immer nach unten packen. Also du hast, ich habe jetzt Ewigkeiten bei Indeed, weil ich nicht selber schalte. Ich weiß nicht, ob die Unternehmen das alle machen, aber dadurch, dass das jetzt gerade konsequent so aussieht, würde ich behaupten, das macht Indeed und nicht das Unternehmen. Weil ich kenne genügend Unternehmen, die schreiben es eigentlich nach oben. Ist vielleicht ein neuer Trend, dass man sagt, wird eh als letztes gelesen. Das habe ich mal in so einer LinkedIn-Umfrage gemacht. Da haben dann schon ein paar hundert Leute abgestimmt und haben dann gesagt, nee, lese ich erst später. Ich mir so, ja, da kann es auch nach unten, weil warum muss es dann oben sein?
Und du hattest gerade bei einer Sache, als wir so über die Yays und Nays gesprochen hatten, aufgeschreckt, weil wir sind eine Familie. Also, weil das ist ja so ein Standardthema bei LinkedIn auch.
Ja, Punkt, aus Ende. Nein, sind wir nicht. Also wir können eine freundschaftliche Atmosphäre haben, wir können total alle nett miteinander sein, kollegial, das ist alles okay. Team, ich mag das Wort Team total gerne, weil dann das ist so ein Wir-Gefühl, oder? Auch wir betonen das Wir-Gefühl, alles gut, wir stehen füreinander ein, alles wunderbar. Und es mag bei manchen sogar familiär zugehen, aber
wen haben wir denn da wieder? Leonie ist im Editing. Was wäre eine Folge ABCDEHR ohne Technikprobleme? Mitten im Satz gab leider Madeleines Mikro auf und sie musste auf ein anderes ausweichen. Und ihr habt es bestimmt schon gemerkt, Michelles Mikro hatte von Anfang an keine Lust. Aber das soll euch nicht davon abhalten, mehr über Stellenanzeigen zu lernen. Also geht es weiter, nur mal wieder mit etwas schlechterer Audioqualität.
So, meine Reaktion bei familiärer Atmosphäre ist leider immer so. Hm? Also wir sind einfach im Job nicht bei der Familie. Wir werden von unserer Familie nicht dafür bezahlt, dass wir auftauchen und unsere Familie kann uns nicht kündigen. Das sind so meine Hauptargumente und dann öffnen sich bei den meisten so die Augen und so, ach ja, wir sind ja hier gar keine Familie. Ne? Und es gibt auch so Dinge, die ich vielleicht mit meinen Eltern besprechen würde, die ich mit meinem Chef vermutlich nie besprechen wollen würde. Also ich sehe da einfach Grenzen. Ich mag die Wörter Team, ich mag die Wörter Kolleginnen und Kollegen. Ich mag es auch, was da schon in den Stellenanzeigen darüber zu erfahren, ob das da jetzt netter zugeht, teammäßiger zugeht oder ob wir einfach sehr klare Aufgabenabgrenzungen haben und vielleicht gar nicht so wahnsinnig oft Teammeetings haben oder so. Das ist ja völlig okay. Es gibt ja auch Menschen, die gehen einfach zur Arbeit und gehen wieder nach Hause und haben da ihr Hauptleben und arbeiten vielleicht einfach nur für Geld. Das ist auf LinkedIn total absurder Gedanke meistens. Früher, also mir hat Twitter da viel die Augen geöffnet, weil da so, also das Krasseste war einfach mal, dass da jemand geschrieben hat, und wie viel habt ihr noch auf dem Konto? Und dann schreiben die Leute da irgendwie sowas und ich denke mir so, okay, ich würde panisch im Bett liegen, wenn ich im Minus wäre oder irgendwie ein Hunderter auf dem Konto habe. Es gibt einfach Menschen, die gehen einfach nur zu einem Job, um Geld zu verdienen. Punkt. Und diese Perspektive haben wir in unserer White-Color-Bubble häufig einfach nicht. So, wie wirkt sich das jetzt auf Stellenanzeigen aus? Es gibt, also es ist sicherlich, mögen es manche Leute, familiärer zu arbeiten. Und was viele Unternehmen da ausdrücken wollen, ist, wir sind nicht riesig. Du bist bei uns keine Nummer in einem Großkonzern, sondern wir, bei uns ist irgendwie alles ein bisschen enger. Oder auch familiengeführt. Jetzt haben wir natürlich das Thema familiengeführt, auch bei so Unternehmen wie Festo, die 10.000 Mitarbeiter haben. Und wir haben das bei einem kleinen Malerbetrieb, wo die Frau die Buchhaltung macht, der Mann ist der Chef und die haben noch 5 Leute. Was ist jetzt der Familienbetrieb? Ne? Deswegen ist das ja in Deutschland, wird das ja gerade so ein bisschen diskutiert, ob das Wort noch passend ist eigentlich, wenn wir teilweise da eben Konzerne stehen haben. Es ist leider so, dass das einfach nicht mehr ganz passt. Sei es drum, was ist jetzt familiär? Was wollen die uns eigentlich sagen? Also ich hatte einen Kunden, wir essen hier täglich Frühstück zusammen. Das ist halt irgendwie, und erst danach fahren wir auf die Baustelle. Ich mir denke, ja, ich verstehe, warum ihr sagen wollt, ihr seid familiär. Aber lass uns doch reinschreiben, bei uns essen wir einfach Frühstück zusammen.
Ja, bin ich voll bei dir. Darüber haben wir auch schon früher in der Podcast-Folge gesprochen, dass es sehr oft halt diese Buzzwords gibt und es würde es halt einfach sehr viel klarer machen, würde man formulieren, was hinter den Buzzwords steckt. Also sei es irgendwie so Hands-on-Mentalität. Ja, was bedeutet Hands-on? Genauso wie hier. Also was bedeutet familiär? Was macht denn dieses Familiengefühl für einen aus? Weil es gibt ja auch Personen, die kommen gar nicht gut klar mit ihrer Familie. Also so, dann ist das ja eher was Negatives und nichts Positives. Also bin ich voll bei dir. Und ich glaube, bei dem Großteil der Gesellschaft ist das mittlerweile angekommen, dass dieser Satz, wir sind eine Familie, mittlerweile eher negativ konnotiert ist in den Stellenanzeigen. Aber man ist überrascht oft noch, wie verbreitet das trotzdem noch ist in den Stellenanzeigen, glaube ich, oder?
Ja, Michelles Gesicht war schon so...
Ich muss sagen, ich habe aktuell eine Freundin, die auch auf Jobsuche ist und dementsprechend gucke ich natürlich dann auch ab und zu mal, wenn bei mir einer aufploppt hier in der Region. Ich meine, wir wohnen auch ein bisschen ländlich, das macht es dann halt auch nochmal anders. Also das sind einfach auch kleinere Unternehmen und ich muss sagen, ich glaube von 8 Stellen da habe ich mindestens die Hälfte davon stand, wir sind eine Familie. So, und da dachte ich schon so, ich weiß nicht, ob das alles so angekommen ist.
Schwierig. Also es ist echt ein schwieriges Thema. Ich empfehle es definitiv nicht. Und ich kriege das meistens, also nein, familiär habe ich, glaube ich, noch bei keinem Kunden so irgendwie so, dass sie das zwingend drin haben. Die haben dann verstanden, dass wir das beschreiben müssen, was in Wirklichkeit los ist.
Ja. Ich habe jetzt nochmal so einen Gedanken gehabt, weil wir auch eben so über unterschiedliche Zielgruppen gesprochen haben. Und du hast ja auch nochmal gesagt, es gibt Leute, die machen das wirklich halt nur fürs Geld, was ja auch völlig fein ist. Und da habe ich einen Kommentar unter unserem LinkedIn-Beitrag vom Thomas gesehen. Und hier ging es so ein bisschen darum, brauchen wir dann halt so viel Schnickschnack drumherum, brauchen wir witzige Sprüche, wo du ja eben auch ein klares Ja gesagt hast. Oder wird das Ganze dann zu sehr aufgebauscht und braucht es eigentlich einfach nur noch wieder einfache, klare Inhalte hier, dies, das ist Sache und das war's, kein Schnickschnack drumherum. Was ist dazu so deine Einschätzung?
Es kommt echt immer so ein bisschen drauf an, wo man das jetzt ausspielt und auf welche Art und Weise. Also ich empfehle niemandem affig rüberzukommen. Das ist ja Quatsch. Also dass man, die meisten Unternehmen sind auf Wirtschaftlichkeit bedacht, dass sie am Ende des Jahres immer noch da sind und auch in der Zwischenzeit ihren Leuten das Gehalt überweisen. Ja, also das ist so. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich aber Aufmerksamkeit? In wie kompetitiv ist mein Markt? Und da empfehle ich eher zu sagen, okay, wir gucken mal in Richtung Employer Branding oder dann auch ganze Personalmarketing-Kampagnen, wenn es dann auch um sich um Werbung im Internet oder aber auch offline geht. Offline ist Witz zum Beispiel meistens ein bisschen besser, weil ich brauche wirklich diese Aufmerksamkeit in der Sekunde von der Person an der Bushaltestelle. Ich mag das persönlich, wenn man einfach rausliest, was ist da in dem Unternehmen los. Ich persönlich mag einfach Humor, das ist aber eher eine persönliche Sache. Meistens sind die Stellenanzeigen bei meinen Kunden aber keine wild verrückten Sachen. Also mir wird das immer so ein bisschen subtil unterstellt, dass ich so die verrücktesten Stellenanzeigen mache. Nein, bei mir sind die total, im ersten Schritt erstmal total basic. Wer danach noch wilde Sachen machen möchte, was das Thema dann Verbreitung angeht, ja, gerne, bin ich mit dabei, überlege ich gerne mit. Aber für mich muss im ersten Schritt erstmal die Basis stehen, ja, was ist das für eine Stelle, das Thema Titel, den wirklich auffindbar machen. Da könnten wir eine ganze Folge drüber machen, machen wir jetzt nicht. Aber ne, sich zu überlegen, wie heißt diese Stelle tatsächlich, wie wird die gefunden extern, was geben Leute ein, um diesen Job zu finden. Und dann müssen wir uns ganz klar überlegen, was sind hier die Aufgaben. Und wenn wir das alles nicht klar haben, brauchen wir uns über Späßchen, Design und sowas nicht unterhalten, weil die Leute wollen wissen, was habe ich da zu tun. Und da stelle ich ja sowieso immer die meisten Fragen, ja, um da wirklich rauszukriegen, wie läuft das bei euch in eurem Unternehmen und eben nicht bei Hinz und Kunz oder ja, also es ist, na, das ist so dieses, ja, ich hätte gerne mehr Humor in der Jobsuche. Am Ende brauchen die Leute aber ganz klar die Infos, worum geht's hier eigentlich. Die Kollegin Katharina Engfer, die macht Personalvermittlung und die hat manchmal so Posts, wo sie einfach nur reinschreibt, Ort, Gehalt, Job. Die Dinger gehen erstens durch die Decke, weil die Leute sich freuen, dass sie einfach nur eine Info haben, worum geht's. Du hast natürlich dann das Thema, du machst den Funnel sehr weit auf, weil du, also der ja. ist zwar relativ klar mit einem Titel und mit einem Gehalt und mit einem Ort, aber der ist natürlich dann erstmal recht weit offen und dann wollen die Leute eigentlich gerne so, was mache ich denn da, wie groß ist das Team und sowas. Die Fragen stellen sich trotzdem. Aber sie hat natürlich das Thema, dadurch hat sie, vermute ich jetzt, einen guten Zulauf für diese drei Fakten, die der Kunde gesagt hat, das sind die wichtigsten, das ist unser wichtigstes Angebot, was auch immer. Ich sage immer, das darf halt auch auf keinen Fall fehlen. Ne? Also das sind so die Dinge, die die Leute einfach wissen wollen. Und wenn wir irgendwelche Spaßanzeigen machen und dann die wichtigsten Themen vergessen, dann wird es auch schwierig. Also die Balance da zu finden ist meiner Meinung nach ganz gut. Und ja, Fakten, 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 die müssen da rein. Deswegen Ehrlichkeit, schonungslose Ehrlichkeit war, glaube ich, dieses
eine Ding. Ja, genau, ne? Da wäre ich jetzt tatsächlich auch nochmal kurz drauf eingestiegen, weil radikale Ehrlichkeit ist ja auch irgendwo, es kann auch mal nicht passen. Also ne, wenn man wirklich ganz ehrlich in so einer Stellenanzeige kommuniziert, so und so sieht es bei uns aus, das und das sind deine Aufgaben und das ich kann ich mir aber auch vorstellen, ist für ein Unternehmen vielleicht auch nicht ganz leicht, weil sie dann sagen, ja gut, aber was ist denn, wenn wir damit Bewerber verstrecken?
Ja, Gott sei Dank, weil sonst habt ihr die am Ende im Unternehmen und eine Frühfluktuation einfach sehr hoch. Was ist das Teuerste, was wir haben können, wenn die Leute nach einem Monat gehen, weil sie sagen, sorry, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also hatte ich einen Kunden, die hatten da echt einfach Schwierigkeiten mit. Die haben sehr gerne Quereinsteiger eingestellt. Ging es ums Thema Banken, ja? Weil da im Kundenbereich können durchaus auch Menschen ohne den tiefsten Bankhintergrund arbeiten. Die kriegen da ganz viel beigebracht, keine Frage. Das haben die sich auch so vorgenommen. Und dann haben die aber, wenn die zum Beispiel, jetzt mal ganz absurd, also das ist jetzt kein irgendwas Geheimnis, ich denke mir gerade aus, so nach dem Motto, ne, das ist normalerweise jemand an der Hotelrezeption und sitzt jetzt an einem Bankschalter, hat das alles beigebracht bekommen und merkt aber, das ist eigentlich doch nicht meins. Ja, weil das sind einfach echt komplett andere Jobs und die haben dann umgestellt auf tatsächlich so Probetage und also, dass man tatsächlich mal mitgehen kann und das besser rausfinden kann, was da los ist. Und da geht einiges in der Stellenanzeige auch zum Thema, was ist da vielleicht nicht so toll. Das ist meistens gar nicht so das Thema. Wichtiger ist zu sagen, wie sieht es tatsächlich aus, weil nicht alle Menschen finden alles schlecht. Also wenn, ich sitze jetzt hier tatsächlich in Köln bei meiner Freundin in der Wohnung, die ist Wirtschaftsprüferin. Die nehme ich immer gerne als Beispiel, weil das ist ein Job, den würde ich auf gar keinen Fall machen wollen. Und wenn sie das erzählt, denke ich mir mal so, warum? So, mich würde alles in so einer Stellenanzeige abschrecken, absolut alles. Ich würde mich darauf einfach nicht bewerben. Außer vielleicht auf den Obstkorb, ja? Aber nein, ich kann diesen Job nicht. Also es ist einfach nicht mein Job. Sie findet den total super. Ja? Und dass da, was weiß ich, dass da so also ich habe als Selbstständiger auch viele Jahresschwankungen, aber bei denen ist klar, da gibt es so eine Busy Season, ja, wo alle Berichte abgegeben werden müssen und Deadlines und da ist Power und Ding. Das wissen erstens die Leute, die so einen Job machen, ja, also alles, was in Richtung Finanzen geht, da ist Jahresende und Frühling, da ist immer die Hölle los. Und da hatte ich eine Kundin, die auch unbedingt belastbar drin haben wollte, in irgendeinem Finanzerjob. Und ich denke, sag mal, Sekunde, die Leute, die diesen Job gerne machen, für die ist das nicht belastend. Das mag sein, wir haben dann reingeschrieben, ne, es gibt stressige Phasen und sowas. Also das haben wir tatsächlich reingeschrieben. Aber das belastend sind, also da gibt es meiner Meinung nach andere Themen. Also nach dem, auch im Pflegebereich, emotional belastend. Solche Dinge schreibe ich gerne rein, weil ja, da ist einiges los, wenn ich in einer Station arbeite, wo wir einfach Fälle haben, wo du dann am Ende den Angehörigen, alle 3 Tage Angehörige hast, denen du erzählen musst, dass das halt nicht so gut lief. Das war jetzt sehr euphemistisch, ne? Dass die Leute wegsterben, so ist es einfach. Dann ist das, also Halleluja, ja. Und auch da wird es Menschen geben, so wie ich, die sagen, boah, das fände ich jetzt richtig belastend. Das mache ich dir wahrscheinlich keine 2 Monate mit. Und andere, die sagen, ja, aber ich bin doch jetzt da, die Stütze, und ich kann da was auffangen und ich kann da helfen. Und also da gibt es ja Menschen, die sind da komplett anders aufgestellt. Und die empfinden das, es ist wirklich kein leichter Job, aber die empfinden das nicht als so belastend, wie ich das vielleicht empfinden würde. Und da sind wir, ich bin blauäugig, ja, wortwörtlich, ich bin da sehr blauäugig, dass ich denke, es gibt eigentlich für jeden Menschen einen passenden Job. Die finden sich nicht immer, dafür bin ich dann da, dass ich hoffe, dass ich den ein bisschen besser rausschreiben kann, ja. Dass die sich auch finden, ja. Aber wir sind so unterschiedlich alle als Menschen und die Jobs und die Unternehmen sind alle so unterschiedlich und nicht jeder ist für alles geschaffen. Und trotzdem glaube ich, dass da mit ein bisschen besseren Matching-Themen wir einfach sehr viel weiterkommen würden, ja?
Ja, wo du gerade so geredet hast, hatte ich auch öfter den Gedanken, also was ich auch schon öfter gesehen habe, ist so das Thema, schreibt man jetzt da rein, dass es irgendwie ein sehr hoher Workload ist und Überstunden, auch an viele Überstunden anfallen kann und sowas, wo mein erster Gedanke war so, ja, einerseits ist es realistisch, andererseits, also auch wenn ich im Endeffekt darauf, mich darauf einlassen würde, wenn ich das zuerst, wenn mein erster Kontakt zu diesem Unternehmen wäre, das in einer Stellenanzeige zu lesen, weiß ich nicht, ob ich mich dann so bewerben würde. Später, wenn man darüber ehrlich spricht im Vorstellungsgespräch, finde ich, ist das dann oft nochmal eine andere Sache. Man hat schon irgendwie ein bisschen Kontakt aufgebaut. Aber auch da gibt es ja wirklich dann halt Leute, die dann irgendwie so ein bisschen mehr Workaholics sind, die sagen, extra Überstunden ist mir doch egal. So.
Oder auch, das ist Kohle. Manche ja. Gehen da auch rein mit, okay, die haben genügend Aufträge, super Sache, da kann ich echt Geld abgreifen. Ich mache auch die Samstagsschichten. Auch sowas gibt es. Ja, das kommt auch so ein bisschen auf den Bewerbungseingang an. Ne? Manche Sachen sage ich auch in meinen Workshops ganz klar, ganz ehrlich, besprecht das im Bewerbungsgespräch. Also manche Dinge können wir auch nicht rauskriegen, indem wir das in eine Stellenanzeige reinschreiben und dann einen Lebenslauf zurückkriegen. Ja, also irgendwelche Persönlichkeitssachen, da denke ich ja immer so, ob wir das jetzt reinschreiben oder nicht. Ja. Wichtig wäre, ob wir es testen, ja? Dann, wenn wir im Prozess einen Schritt weiter sind. Aber ja, abwägen. Manchmal bedeutet das einfach abwägen. Und trotzdem, also gerade so das Thema Überstunden. Es wäre halt total wichtig, dass irgendwo drin steht, die kann man abfeiern. Es gibt Gleitzeit. Du kannst dir das vielleicht selbst einteilen. Oder aber wir haben das phasenweise. Ich hoffe nicht, dass irgendein Unternehmen dauerhaft Überstunden fordert und die einfach nur zur Rente dann wechseln. Also auch Ja, auch da gibt es vielleicht, aber das haben vielleicht schon viele gemerkt, dass das einfach nicht mehr läuft heutzutage. Ja, und dann zu gucken, wie kriege ich das ausgeglichen?
Ja. Du hast ja jetzt auch schon ganz viele Aspekte angesprochen, die wir eben in unserer Rapid-Fire-Runde hatten. Aber du hast ja auch ein ganz bekanntes und beliebtes Format, nämlich Roast Your Job Ad. Michelle und ich waren selbst schon mal im Publikum, als du das, ich glaube, das war auf der Talent Pro, ich glaube auch sogar auf der Zukunft Personal und so gemacht hast, live. Waren wir auch mit dabei und haben uns das angehört, wenn du da vor Ort deine Kochschürze und deine Grillzange rausholst. Das haben wir sehr gefeiert.
Ja.
Wenn du so Job-Ads roastest, was sind da so die gängigsten Fehler, die du da findest?
Okay, ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Meine Co-Founderin Jasmin und ich, wir machen das einmal im Monat online. Das ist der letzte Freitag im Monat meistens, wann auch immer das hier ausgestrahlt wird. Und unter Anmeldung Roast My Job Ad findet man das auch auf Google. Also es heißt Roast My Job Ad. Und ja, wir ziehen immer jeden Monat diese Schürze an. Auch das ist garantiert. Wir haben da echt viel Spaß dran. Und der Witz ist so ein bisschen, was wir dort machen, was da in unseren Köpfen passiert, das war uns gar nicht bewusst, bis wir unsere Stellenanzeigen-KI selber gebaut haben, den Job-Optimizer. Da mussten wir das nämlich aufschreiben, was wir tun. Weil wir haben das Ganze KI-isiert. Also das, ne, man kann das kaufen und dann macht das eine KI. Wir machen das aber auch sehr gerne weiterhin mit unserem Kopf. Mussten das aber aufschreiben, um der das beizubringen und haben festgestellt, wir prüfen mit unseren Augen 100 Kriterien innerhalb kürzester Zeit. War uns auch nicht klar. Also ich fand's dann, die Zahl fand ich dann schon krass, als wir diese Excel-Tabelle da befüllt haben. Und was machen wir? Wir gehen tatsächlich einfach von oben nach unten durch, gucken, Titel, verstehe ich ihn? Ist da mehr als ein Wort? Ist er super duper lang? Und sind 1000 Wörter drin? Sind Abkürzungen drin? Ist das alles verständlich? Steht das MVD ganz hinten? Ist der SEO optimiert? Ja, also das ist so tatsächlich, wir fangen eigentlich immer mit dem Titel an, weil wenn der nicht passt, wird es schwierig. Und ich habe jetzt gerade 5 Fehler innerhalb von 5 Sekunden gesagt, ne? Was man so alles falsch machen kann. Dann, was sind es noch so Fehler? Also wenn ich eine Stellenanzeige angucke und ich sehe so ganz kurze Bullet Points, Stichpunkte in den Aufgaben, dann weiß ich, da hat entweder jemand die Stichpunkte vom Fachbereich übernommen oder sich absolut überhaupt keine Gedanken gemacht. Oder Copy-Paste. Also es ist für mich so dieses, boah. Und dann wird ja von mir als Bewerberin verlangt, dass ich da einen Lebenslauf dorthin schicke, der am besten auf diese Stellenanzeige angepasst ist. Ich will noch nicht von Anschreiben sprechen, aber ich soll mir Gedanken darüber machen, wie ich mich dort gut präsentiere. Aber meine Vorlage sind 5 hingerotzte Bullet Points.
Da werde
ich sauer. Da gibt es sowas von die Grillzange über den Kopf gezogen, ey, weil das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch keine Wertschätzung. Du willst doch, dass Leute sich gerne bei dir bewerben. Du möchtest ein toller Arbeitgeber sein. Und das ist deine Visitenkarte. Und ich möchte wirklich niemandem auf die Füße treten. Es gibt genügend Personen, die machen das wirklich nebenher. Die haben kein Personal, die haben keine Ahnung. Die kopieren das vielleicht wirklich von irgendwoher. Lasst euch helfen. Wir kommen gleich bestimmt noch auf das KI-Thema, aber lasst euch helfen. Also vielleicht auch erstmal so ganz simpel mit über meinem Blog oder mit spricht mit mir. Ich berechne nicht jede einzelne Minute, ja. Wirklich, das ist tragisch. Und wenn das dann größere Unternehmen machen, denke ich mir so, ihr wollt so viel. Oder LinkedIn, die dann immer sagen, der Bewerber schreibt nichts mehr. Und ich gucke mir die Anzeige an und denke, hätte ich auch nicht gemacht. Sorry, so, was haben wir noch für Fehler? Anforderungsliste riesengroß, das war ja auch eine dieser Feiergeschichten da. Und Aufgaben ganz klein. Also wenn die Relation nicht passt und ich mir denke, du willst ganz viel und gibst aber keine Infos, wofür, ja, ist dann immer schwierig. Dann so wilde Buzzwords reinfeuern, am besten auch komplett zusammenhangslos zu den Aufgaben. Also ich liebe ja die, wo oben steht, selbstständig, eigenverantwortlich, eigene Dings. Und unten stehen irgendwo teamfähig und du denkst dir so, welches Team? Niemand hat ein Team erwähnt. Was ist da los?
mit wem soll ich arbeiten? Ja? Das dann so ganz, und also große Unternehmen, wirklich große, schreiben dann einfach wild irgendwelche Adjektive da rein, irgendwelche Eigenschaften, die dann Leute plötzlich mitbringen sollen, über die dann manchmal auch keiner nachdenkt. Also so durchsetzungsstark, konfliktfähig und Dings, da lesen Bewerberinnen und Bewerber so viel rein, die interpretieren da die Welt rein, ja, was da alles abgeht, wenn da konfliktfähig steht. Und ich denke mir so, das hat vielleicht einfach nur jemand reingeschrieben. Warum
auch immer. Das ist aber auch ein Thema. Ich hatte diese Woche noch eine Schulung zu dem Thema. So wie man das auch gut mit Hiring-Managern aufbereitet. Weil das ist nämlich auch oft ein Problem, dass die Hiring-Manager sagen, hier, ich möchte bitte, dass die Person so, so und so ist, dass man einfach mal fragt, was, wie meinst du das denn genau? Was stellst du dir darunter vor? Warum? Dieses Warum, das habe ich mir ganz groß auf meinen Zettel geschrieben. Warum? Immer die Leute nach Warum fragen. Warum soll die Person denn so sein? Wofür braucht die das denn?
Ja, mit welchem Ziel schreiben wir denn jetzt bitte diese Anforderungen rein? Und ab dem Moment können wir auch so ein bisschen auch in die bessere Formulierung gehen, dass wir dann feststellen, okay, das braucht die tatsächlich für Punkt ABC in den Aufgaben. Dann kann man das entweder mit den Aufgaben verknüpfen, was ich persönlich sehr gerne mache. Ich vermute, wir werden wieder mehr Buzzword-lastig, wenn Menschen mehr in KI suchen, weil die geben da gerne ein oder sprechen dann einfach drauf mit, ich kann das, das und das und ich habe so und solche Eigenschaften. Und wenn das dann natürlich zu der Stellenanzeige matcht, könnte ich, also jetzt Blick in die Glaskugel, könnte sein, dass wir mehr Buzzwords in den Stellenanzeigen brauchen. Mir wäre aber wichtig, dass wir darüber nachdenken, ob das wirklich notwendig ist. Und ich persönlich möchte es auch immer mit Aufgaben verknüpft sehen. Also sonst finde ich es irgendwie affig, wenn das so losgelöst irgendwie rumsteht. Und dann, wenn wir fehlertechnisch mal weitergucken, wir hatten es ja schon von dem Unternehmensprofil. Also das ist schwierig, wenn das Marketing schreibt. Ja, versucht euch kurz zu überlegen, wer sind wir, was machen wir, warum machen wir das? Und wirklich nur relevante Fakten da reinschreiben. Der Text muss nicht lang sein. Und dann in Richtung Angebot und Benefits, also ich nenne es gerne nur noch Angebot, weil nicht jedes Benefit ist für irgendjemanden Benefit. Also ich freue mich über Kinderbetreuung, das interessiert andere gar nicht. Andere möchten gerne ein Fahrrad, ich brauche kein Fahrrad. Und also nicht jeder mag alles. Was ich aber nicht möchte, ist, dass im ersten Satz drin steht, du bekommst ein dynamischen Arbeitsplatz, ein super tolles Team oder was auch immer. Also das ist kein Angebot. Also das ist auch für niemanden ein Benefit oder sowas. Ich möchte da im ersten Schritt ganz konkret wissen, was kriege ich, wenn ich für diesen Job wechsle. Und ich bin total pro Gehalt in Stellenanzeigen. Nein, es wird keine Pflicht werden, das reinzuschreiben. Es war also gesetzlich, das sieht nicht so aus nach aktuellem Stand.
Das Thema haben wir auch schon aufgegriffen.
Okay, gut, alles klar. Aber ich hätte gerne, also ich mag es, ist super für die Selbstselektion, eine Gehaltsspanne. Die Leute wollen wissen, wie sind die Arbeitszeiten? Ehrlich, wirklich ehrlich. Also nicht nur irgendwie so, bei uns ist alles super flexibel. Dann möchte ich auch wissen, kann ich morgens um 5 ins Büro und 14 Uhr gehen? Macht mein Schwager so im Sommer. Ist geil, also, weil es dann nicht ist so warm nachmittags. Ich finde es voll geil. Ja, es kann auch nicht jeder machen, aber ist so. Wie flexibel ist tatsächlich flexibel? Arbeitsort, ja, also ganz wichtig. Wie remote ist denn? Was ist hybrid? 2 Tage, 3 Tage, einmal im Monat? Schreibt's rein. Schreibt doch rein, wie die aktuelle Lage ist. Aktuell leben wir das so. Weil, ja, das kann sich nächste Woche mit einer Betriebsvereinbarung ändern. Muss es aber nicht. Also einfach den aktuellen Stand reinschreiben. Oder in unserem Team wird das so und so gelebt. So nach dem Motto, vielleicht dienstags haben wir immer Teammeeting und sind da gerne vor Ort und da gibt es dann auch Kekse. Ja, oder auch nicht. Und den Rest kannst du dir frei einteilen, ob du ins Büro kommst oder zu Hause. Das wäre doch, das ist doch ganz easy. Wir kriegen den Satz auch noch kürzer versprochen, ja. Aber schreib rein, wie es aktuell ist. So, und natürlich, wenn das Kind krank ist, bleibst du zu Hause und arbeitest nur das, was geht. Was auch immer. Ja? Also da kann man total coole Sachen machen, um zu zeigen, wie ticken wir als Arbeitgeber, wie läuft es hier aktuell, wie ist es bei uns. Und wenn es heißt 5 Tage Büro, weil muss sein, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das so. Es gibt auch Menschen, die haben kein Problem damit. Die brauchen einen Arbeitsplatz, weil die haben zu Hause, entweder fällt ihnen die Decke auf den Kopf oder da ist zu viel Trubel oder. Reinschreiben. Das Wichtigste ist reinschreiben. Und Urlaub. Urlaub wollen die Leute auch gerne wissen.
Super spannend. Also du hattest vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, das Thema KI, und dass du da auf jeden Fall gerne nochmal drüber sprechen möchtest.
Ja.
Und wenn man so einen Blick in deine LinkedIn-Bio wirft, dann steht da ja auch, ich schreibe grandiose Stellenanzeigen mit und ohne KI. Also wo siehst du da konkrete Unterschiede? Was sollte man letztlich auch KI überlassen und was sollte man dann auch lieber selber machen?
Wir haben ja diesen Job Optimizer entwickelt, den wir trainiert haben, auch mit unseren Stellenanzeigen und wie das aussehen soll. Und das war nicht so einfach, aber das Ding schreibt jetzt richtig gute Stellenanzeigen mit einem gewissen Input. Der Input ist eine Anforderungsanalyse. So gehe ich mit und ohne KI im Prinzip an Stellenanzeigen. Wir müssen erstmal rausfinden, was ist das für ein Job und wie sieht der konkret bei euch aus im Unternehmen und so. Da kommen wir nicht drum rum. Also deswegen dieses mit und ohne KI hat den Grund, Texten kann die KI super. Die Frage ist halt, was gibst du ihr für den Text? Wenn du ihr zu wenig gibst, denkt sie sich Sachen aus. Also der Job Optimizer denkt sich keine Sachen mehr aus, das haben wir ihm abtrainiert. Also wirklich hart gecodet, dass er sich nichts ausdenkt. Das war der schlimmste Punkt tatsächlich. Weil die KI denkt sich unheimlich gerne Sachen aus. ChatGPT ist da einfach ganz vorne mit dabei. Die werden aber auch besser. Also das wird alles besser. Dieses Halluzinieren und so. Ja. Und trotzdem kann die KI nur tolle Texte aus den Dingen machen, die du ihr gibst. Die kann auch tolle Vorschläge machen. Die kann auch Rückfragen stellen. Das musst du ihr aber sagen. Frag bitte. Frag mich, was du noch brauchst. Dann, man könnte die KI tatsächlich zu einem sehr, sehr guten Coach machen. Das auf die Idee kommen aber viele gar nicht. Und die so weit sind, die bräuchten zum Beispiel mich auch nicht. Ja? Also da bin ich immer der Meinung, bitte, do it, lasst uns drüber sprechen, was eure Erfahrungen sind, lasst uns gemeinsam lernen, finde ich viel besser. Es gibt aber genügend, die sitzen davor, schreiben rein, schreibt mir eine Stellenanzeige für einen Bauleiter, die kommt dann da auch raus. Und die hört sich auch top an. Aber die hat halt nichts mit der Realität des Unternehmens zu tun. So, und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich bringe gerne bei, wie man da bessere Prompts macht. Wir haben ein Tool dafür, ist kein Thema. Ich persönlich mache in meinen Workshops, oder ich habe festgestellt, die Grenze ist einfach, dass ich anders ticke. Ich denke, ich frage andere Fragen. Ich gehe viel mehr in diese Bewerberbrille rein. Weil wir müssen auch vor einem Sprach-KI-Tool sitzt die Personalabteilung oder der Fachbereich. Einer von beiden, also jemand in dem Unternehmen. Und das so prompten die ja auch. Und da sitzt und die Frage ist ja immer, wie würde denn ein Bewerber prompten? Was hätte der denn für Fragen? Und ja, das können wir die KI fragen. Frag uns doch mal das aus Bewerbersicht. Das wäre total super. Aber da ist die Grenze meistens. Und ich mache das einfach. Ich sage ganz klar, ganz ehrlich, das versteht doch keine Sau. Oder ich habe den Job nicht verstanden. Wie soll es denn irgendjemand verstehen? Oder ich habe bestimmte Punkte nicht verstanden. Und ich sage jetzt nicht, ich muss absolut jeden technischen Job verstehen. Aber wenn ich so denke, okay, was ist das? Was mache ich da den ganzen Tag? Dann ist schlecht. Und ich frage halt da extrem viel nach.
Ich glaube, da müssen wir auch im HR viel mehr die Leute auch wirklich selbst fragen, die diesen Job ausführen. Also einfach mal, wonach hast du denn damals gesucht?
Ja.
Was hat dich denn da interessiert? Was hat dir damals für eine Information gefehlt, wodurch du dich vielleicht noch eher beworben hättest oder sowas? Also einfach, bevor wir da sitzen und raten und Stunden mit der KI hin und her diskutieren, um zu eventuell dann die Informationen drin zu haben, die eine Person in diesem Job benötigen würde. Fragen, wenn man den kurzen
Nachfragen.
Draht hat.
Nachfragen. Und wenn man wirklich
niemanden fragt, bleibt dumm.
Absolut. Also es ist wirklich, wenn ich Workshops mache, sage ich auch immer gerne, also gerne einen Personaler mit rein. Die Person lernt extrem viel und dann hätte ich gerne jemanden, der den Job macht. Weil mit der Person kann ich mich am besten unterhalten, ja, weil die kann mir tatsächlich sagen, ob das so ist oder nicht, ja. Und Das ist so viel Mehrwert. Was allerdings auch geht, wenn man wirklich keinen Ansatzpunkt hat, es gibt auch unhalluzinierte, echte Daten. Also das Persona-Institut, das Strandings-Institut, die haben, das sind jetzt nur zwei, die kenne ich halt einfach, das sind so meine Go-To-Places, ja, die haben tatsächlich Daten von Millionen von Leuten da draußen, wo die wirklich fragen, was wollt ihr in den Stellenanzeigen lesen? Welche Benefits möchtet ihr gerne und so? Also ich war bei der Talent Pro, war ich am Trendens-Stand und die hatten so ein lustiges Quiz, das habe ich dann mitgemacht. Und das war tatsächlich spannend, dass das meist gewünschte Benefit im Blue-Color-Bereich war ein Dienstwagen. Da denkst du jetzt erstmal so, ey, was ist da los? Ja, ja, aber die kriegen dann halt ein Auto, was sie eben nicht voll zahlen, sondern eben ne, die Prozentregelung und so weiter. Ich dachte so, ja, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ja, weil ich hab ja auch nicht die Daten dafür. Ich habe halt nicht gefragt. Also guck danach, da gibt es einfach coole Daten, wenn man eben null Ansatzpunkte hat oder niemanden im Unternehmen fragen kann. Ich bin auch immer der Meinung, geh zu den Leuten hin, guck dir mal den Job an, frag die mal, die reden gerne über das, was sie machen den ganzen Tag. Keine Angst haben, die Leute reden gerne über den Job. Fragt sie einfach mal, was da los ist. Und am besten direkt vor Ort, da lernt man so viel.
Ja. Also nochmal einen Riesendank für deine ganzen Tipps. Ich glaube, ein Satz, den wir fast bei jedem Experten-Talk sagen, ist, wir könnten noch Stunden mit dir quatschen. Haben wir leider nur nicht die Zeit zu.
Ja.
sonst haben wir auf einmal irgendwie einen 3-Stunden-Podcast. Da haben wir das Problem, dass uns niemand mehr zuhört.
Ja.
Aber wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für deinen Input und auch nochmal für alle HörerInnen. Wir verlinken Madeleine in den Shownotes, heißt, schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr sie noch nicht kennt. Madeleine ist auch immer auf super vielen Events unterwegs und wie gesagt, macht zum Beispiel da vor Ort das Rose My Job Ad. Also, oder wie sie schon gesagt hat, einmal im Monat auch online. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und wir wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mitgemacht hast und so viel Wissen geteilt hast.
Ja, super, super gerne. Und bei dem Roasting, ne, man kann da seine eigenen Stellenanzeigen reingeben, wenn man sich traut. Also das ist auch bei den Messen. Das kommt auf mich zu und ich mache das auch privat, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt. Also ich habe da wirklich Spaß dran. Ich habe auch an solchen Podcasts sehr viel Spaß. Es war echt toll. Diese schnelle Runde da am Anfang war sehr lustig. Also ich bin total, ich habe mich sehr konzentriert, aber ich fand es echt sehr witzig. Habt ihr coole Sachen rausgesucht und ich freue mich vielleicht auf bald wieder.
Also auch von mir nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich fand es super, super spannend. Und ich denke, jeder darf auf dich zukommen, der da auch mal die ein oder andere Frage hat oder sagt, kannst du mal eben mir dann doch bei der einen oder anderen Stellenanzeige helfen?
Auf jeden Fall.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und ich muss sagen, ich glaube, die Folge Es wird einer, also das Thema Stellenanzeigen, wird einer meiner Lieblingsfolgen, weil irgendwie ja. Ein Thema, was uns alle betrifft, was uns schon, also jeder, der irgendwie einen Job hat oder mal irgendwie gesucht hat, musste schon mal sich mit einer Stellenanzeige auseinandersetzen. Deswegen, ich glaube, das wird für viele unserer HörerInnen ein sehr, sehr interessantes Thema gewesen sein.
Ich habe immer, wenn mich Leute fragen und die erfahren, dass ich einen Podcast habe, sind die immer so, ja, mit welcher Folge soll ich denn mal anfangen? Und ich habe immer so meine Lieblingsfolgen, die ich immer empfehle. Also natürlich empfehle ich alle. Aber deswegen, Folge S könnte auf dieser Liste sein. Anyway, ich bin unglaublich glücklich, dass wir die erste Folge dieses Jahr jetzt aufgenommen haben und jetzt wieder frisch reinstarten können. Wir haben noch ein paar Folgen vor uns dieses Jahr. Wir hoffen, dass viele von euch weiter mit dabei bleiben, auch weiter mitdiskutieren. Für die nächste Folge, nämlich den Buchstaben T, werden wir sicherlich wieder auf LinkedIn posten und euch fragen, was ihr denn so hören wollt. Weil als Michelle und ich gerade überlegt haben, meinte Michelle, ja, T wie Teebeutel. Heißt, hoffentlich fällt euch was Besseres ein, was tatsächlich mit HR zu tun hat.
Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall wieder aufmerksam aufpassen, wann die Umfrage kommt. Und dann dürft ihr natürlich wieder gerne mitbestimmen.
Ansonsten gibt es eine Folge zu Teebeuteln. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VRG, deine Anlaufstelle für HR-Software-Lösungen. 3, 2, 1, yeah! Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.